wahrscheinlich nicht genug und zu viel zugleich.
Willkommen zum Gemeinderock, der regionale, phänomenale Podcast aus Ebrechtsdorf. Mit Menschen, die schon bewegen oder die Gemeinde rocken wollen. Manchmal mit ein bisschen Pfeffer, aber immer vom Herzen.
Mein Name ist Christian Nemetz und alle zwei Wochen spreche ich an dieser Stelle mit Menschen, die in unserer Gemeinde etwas bewegen oder mit bewegenden Menschen aus unserer Gemeinde. Heute melde ich mich aus einem richtigen Schloss, dem Schloss Ebrechtsdorf, und ich spreche mit meinem Gast über das Leben als Adeliger, persönliche Ansichten und Werte, Geschichte und Zukunft. Er ist 1942 in Wien geboren und übernahm 1963 die Herrschaft Ebrechtsdorf. Er ist heute noch Haus- und Schlossherr. Herzlich willkommen im Gemeinderock-Podcast, Baron Richard Drasche Wartenberg.
Herzlich willkommen. Ich freue mich mit Ihnen, etwas, was vielleicht von Interesse für viele Zuhörer ist, zu besprechen.
Herr Baron, stellen Sie sich vor, Sie besuchen eine Sportveranstaltung, vielleicht ein Poloturnier, und jemand fragt Sie, wer sind denn Sie eigentlich? Wie würden Sie sich vorstellen?
Naja, wenn ich am Pferd säße, würde er wohl nehmen, dass ich ein Aktivist bin. Aber wenn ich ein Zuschauer oder irgendwie daneben stehe, ist das vollkommen normal, dass er nicht weiß, wie ich dazugehöre. Dann würde ich ihm vielleicht erklären, ich habe eine gewisse Bindung zu der Verbindung zu dem Sport, bin selbst aktiv dabei und habe das auch hier eingeführt. Mhm. Übrigens vor einem Dritteljahrhundert, ist schon wieder eine Weile her. Ja. Und somit könnte ich ihm vielleicht erklären, was mein Nachverhältnis dazu ist.
Obwohl Adelstitel seit 1919 in Österreich abgeschafft wurden, werden Sie oft mit Herr Baron angesprochen und ich selbst habe es in der Einleitung ja jetzt auch gemacht. Gefällt Ihnen das oder legen Sie sogar Wert darauf?
Also ich werde Ihnen sagen, ich habe Ihnen nicht gesagt, dass Sie mich so ansprechen müssen, aber gesetzlich dürfen Sie es. Ich selber sollte mich laut Gesetz so nicht nennen. Das ist der kleine Unterschied. Mhm. Aber in Österreich liebt man halt so kleine Inkongruenzen, die nicht ganz am Boden der strengen Normen des Gesetzes stehen. Also wenn mich Leute so anreden, nehme ich das zur Kenntnis. Das ist ein Teil der Tradition meiner Familie. Aber ich würde das nie jemandem sozusagen abverlangen.
Was bedeutet Ihnen Ihre Familiengeschichte, Ihre Herkunft, Ihr adeliger Stammbaum und Ihre Vorfahren?
Also schauen Sie, wir waren nicht immer adelig. Irgendeiner wird es halt dann, früher oder später. Aber seit noch mehreren Generationen sind wir das. Und ich sehe darin schon auch eine Herausforderung, sich insofern dem damit verbundenen Stamm zu verpflichtet zu sein, weil die Vorfahren haben ja was geleistet. Mhm. Ich meine, es gab natürlich auch viele Familien, wo in irgendwelchen Schlachten die Sieger dann geehrt wurden oder geadelt wurden vom jeweiligen Landesfürsten und der König. Bei uns war es eher eine wirtschaftliche und soziale Leistung, die honoriert wurde, weil wir eigentlich eine alte Wirtschaftsfamilie sind, die erst später dann geadelt wurden. Unser Know-how war in der damaligen Zeit Textil. Mhm. Wir stammen aus der Gegend von Brügge in Flandern, wo eigentlich die höchste Textilkultur Europas beheimatet war. Und das haben wir in gewisser Weise mitgebracht und auch Leinenmanufakturen errichtet in Nordböhmen, die also der Beginn unserer Tätigkeit hierzulande war. Daraus wurde sehr bald eine Erweiterung in Richtung Bergbau. Mhm. Und über den Bergbau kam später die ökonomisch für die Familie wichtigste Entwicklung im frühen 19. Jahrhundert in Richtung Großbetrieb Ziegeleien, Wienerberger, ja, nur als Stichwort, die wir gegründet haben. Mhm. Und da war natürlich das Rohstoff Kohle, was wir damals in unserem Bergbau produzierten, in der ganzen Monarchie. Die Kohle konnte man nicht weit transportieren, also man bräuchte überall, von Nordböhmen bis Südungarn, brauchte man Kohlenminenrechte. Ja. Und diese die Energiebasis, die daraus entstand, war eine einmalige Voraussetzung für das Wachstum im frühen 1900 bis Mitte 1900 der dann europagrößten und weltgrößten Ziegelfabrikation am Wienerberg und in vielen Niederlassungen durch die Monarchie hindurch. Mhm. Ja, und das ist also eine ganz faszinierende Geschichte. Daraus kam natürlich auch ein wirtschaftlicher und sozialer, also Aufstieg sondergleichen, der der Familie viel Möglichkeiten brachte, aber natürlich auch große Verpflichtungen. Ich erwähne nur die Entwicklung der industriellen Entwicklung, nicht nur bei uns, sondern überhaupt in der Zeit der späten ersten Hälfte und dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, brachte enorme soziale Probleme. Ja. Und die zu lösen war nicht leicht, weil keiner wusste genau, wie sich plötzlich die veränderte Gesellschaftsstruktur auf die Menschen auswirkte. Weder der Staat noch die jeweiligen, in dem Fall großen Betriebe. Und da war zum Beispiel mein Urgroßonkel und mein Urgroßvater wirtschaftlich, waren sie innovativ, aber auch sozial haben sie Einrichtungen geschaffen, die damals nicht einmal der Staat hatte. Wir hatten in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Hinterbliebenenversicherung für Bergarbeiter, soziale Einrichtungen für die sonstigen Mitarbeiter bis zum Spital- und Gesundheitssystem, aber natürlich im Vergleich zu heute auf einem sehr einfachen Niveau. Dafür wurden wir unter anderem auch in den Adel erhoben. Sozial- und Wirtschaftsleistungen, kulturelle Leistungen, die dazu kamen. Ja, also das sind so kleine Einblicke in eine Phase der Familiengeschichte.
Ja, ja. Würden Sie dann sagen, Adel verpflichtet?
Naja, denke mir, was haben die geschafft, was habe ich geschafft? Das soll einmal ein Ansporn sein, auch in einer veränderten Umwelt. Ja. Und ja, in dem Sinn würde ich sagen, eine gewisse Verpflichtung empfinde ich.
Holen Sie uns da ein bisschen rein, wie sind Sie aufgewachsen? Oder haben Sie das Gefühl, Sie haben eine andere Kindheit erlebt als jemand anderer?
Naja, ich bin ein posthumes Kind, das heißt, mein Vater ist, wie so viele andere auch, gefallen durch dieses edle Dritte Reich im Russlandfeldzug. Er war Fernnachtaufklärerpilot und ist also vor meiner Geburt gestorben. Das heißt, meine Mutter hatte eine schwere Zeit, weil sie ja mitten in dem Krieg in ein doch sehr umfangreiche auch Familienstruktur und Vermögen hineinkam. Und das habe ich natürlich noch nicht gespürt, nicht im Jahr 42. Oder bis Kriegsende habe ich also keine Plus- oder Minus-Erlebnisse gehabt, was Herkunft betrifft. Dann allerdings kam die Flucht weg von hier. Im März 1945 war es also so, dass man wusste, es wird kritisch. Eine junge Frau mit kleinem Kind in einem Schloss, die anmarschierende, sich nähernde Rote Armee, die natürlich sehr kriegsaggressiv waren. Weil sie haben schwere Zeiten hinter sich, die Russen haben gewaltige Verluste gehabt und jetzt kommen sie auf feindlichen Boden und dann kommen sie in ein sozusagen noch tadellos intaktes Schloss, in einer vollkommen, also für die Traumwelt. Und da hat man, meine Mutter wollte bleiben, um zu retten, was zu retten war, aber man hat ihre Nahestehenden und Berater und so gesagt, nein, das ist zu viel Risiko, weil hier Kampfzone war. Man wusste, dass hier die letzten Verteidigungsringe der SS vor Wien waren und das waren blutige Kämpfe. Also es gelang zu fliehen, wobei wir allerdings einen Ortsgruppenleiter als oktroyierten Verwalter hatten damals, der natürlich gesagt hat, die Familie muss beispielhaft zeigen, den Glauben an den Endsieg. Und meine Mutter konnte nur mit ein paar getreuen Helfern bei Nacht und Nebel mit einem Pferdegespann und den geringsten Zubehör fliehen vom eigenen Verwalter. Ja. Und dann ging es mit der Westbahn nach Tirol. Dort sind wir 2 Jahre geblieben in der Nachkriegszeit. Ich als kleines Kind ohne Sorge. Es war schwierig für die Erwachsenen. Am Anfang katastrophale Essensprobleme. Überlebensfragen des Alltags spürte ich nicht, aber meine Mutter und die Textstehenden haben sehr wohl gespürt. Es war schwierig. Ja. Und dann ist aber meine Mutter über die Demarkationslinie zurückgekommen, weil es war kein Mann da. Der Vater war gestorben, der Onkel war in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Meine Großmutter hat im Krieg sehr gelitten. Die wurde eingesperrt von der Gestapo im Hotel Metropol. Und dann 2 Jahre unter Polizeiaufsicht hat sie immerhin wenigstens überlebt, im sogenannten Altreich, weil sie als französisch Gebürtige den Geist des Nazismus Geschmähte, weil sie hat nicht Heil Hitler gesagt, sie hat Grüß Gott gesagt. Ja. Das waren Gründe, warum man damals also unter Umständen im KZ landete. Somit war also in der Familie eigentlich niemand. Und meine Mutter hatte nie in ihrem Leben mit den Verwaltungen fast vorher zu tun gehabt. Und sie war ja Künstlerin und Schauspielerin und hat sich also da wirklich hineingetigert und gekämpft und das versucht, was an Resten vorhanden war, wieder in Ordnung zu bringen. Die Güter waren ausgeraubt, es gab kein Personal, es gab keine Maschinen, es gab kein Vieh mehr. So war es, aber nicht nur bei uns, es war generell so. Nur wenn jemand so hineinkommt in so einen recht großen Apparat und vorher damit nichts zu tun hat und von der Familie eigentlich niemand sonst effizienter überlebt hat. Meine Großmutter war, wie gesagt, geschwächt durch das, was sie im Krieg erlebt hat. So war das eine ziemliche Leistung, die sie vollbracht hat. Das habe ich schon gespürt. Und dann spürt man natürlich, meine Mutter hat das gemacht für sich, aber im Grunde genommen alles für das einzige Kind, der Erbe war. Ja. Das wusste sie ja, weil sonst war ja keiner da. Und das spürt man natürlich als Kind, wenn man heranwächst, schon auch, dass man in Anführungszeichen eine gewisse Wichtigkeit hat, familiär, emotional und so weiter. Also das war meine Antwort auf Ihre Frage.
Ihr Stiefvater, ein Schweizer Diplomat, und ich glaube, Sie sind ja dann mit der Familie auch in die USA.
Ja, also meine Mutter hat Jahre nach dem Krieg, im Jahr 1948, einen damals noch jungen Schweizer Diplomat geheiratet, der mein Stiefvater wurde. Das heißt, 8 Jahre Schweiz. In einem ländlichen Idyll, kann man sagen, in einem kleinen Dorf am Thunersee. Er ist von dort jeden Tag ins Büro nach Bern gependelt und wir haben dort ein schönes kleines Haus gehabt. Und ich bin also aufgewachsen, so halb wie ein Landbauer, mit lauter Freunden aus der Gegend. In die Schule sind wir oft halb aufgesprungen und liegend auf einem Pferdemistwagen gefahren. Nur als Beispiel, es war ein sehr ländliches Leben. Und wie ich mit 14, 15 Jahren ist dann der Stiefvater versetzt worden nach Bonn. Dort bin ich dann in ein sehr deutsches Gymnasium gekommen, Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Köln. Das war Bonn, Köln sehr nah und die Schweizer Niederlassung war es eigentlich in Köln. Ja, das waren dann meine Jugenderlebnisse in einem, sagen wir, in einem boomenden Aufbauland. Also der Wiederaufbau war an allen Ecken und Enden zu spüren. Ich erinnere mich, in Köln, die Hälfte der Häuser war noch Ruinen. Daneben sind Neubauten oder sanierte Häuser entstanden, neue Straßen. Eine unglaublich aktive Wiederaufbaustimmung. Vom Krieg hat keiner geredet. Ja. Weder in der Schule. Die Lehrer, die wir hatten, waren zum Teil Kriegsveteranen oder sogar Kriegsversehrte und die haben alles getan und nicht über den Krieg reden. Das ist ja das Ewige, was man vorwirft, man hat nicht aufgearbeitet, das Schicksal des Krieges. Aber wenn man versteht, die es überlebt haben, wollten nach vorne schauen. Die Kinder, denen war es wurscht, wir haben halt darüber nicht geredet. Nicht? Und somit war das eigentlich eine recht unbelastete Zeit und bin nach der Matura dem also Stiefvater und meiner Mutter nach Washington nachgefahren bin, habe mich eingeschrieben auf der Georgetown University, Foreign Service School, also eine diplomatische Ausbildung, und war also wieder eine faszinierende neue Welt. Zwischendurch kamen Besuche hierher, hier begann der Wiederaufbau, wofür meine Mutter eigentlich allein verantwortlich war. Ich meine, ich war Gymnasiast und dann Student in Amerika. Also sie hat sich um das, die Entscheidung getroffen und durchgeführt, den Wiederaufbau des einzigen Familiensitzes, der uns nach dem Krieg blieb. Alles andere war verbombt und nicht mehr nutzbar. Ja, also ich wusste darum, dass das mir vielleicht einmal zukommt, aber es hat mich nicht so belastet. Ich war begeistert von meinen Studien, Atmosphäre und der neuen Welt in Amerika. Aber es kam ein dramatisches Ereignis. Es kam nämlich die Kuba-Krise. Und das war mein erstes echtes Direkterlebnis mit einem Weltdrama. Und zwar so im Jahr 62 Herbst kam es zu dieser dramatischen Spannung zwischen den Großmächten, also Sowjetunion und den US. Und in Washington hat man natürlich unglaublich deutlich gespürt. Und es war eine echte große Sorge, dass es explodieren könnte in Richtung Atomkrieg. Und die Geschichte kennen wir, es ist ausgegangen, dass man das vermeiden konnte. Die Kennedy-Regierung hat konsequent den Russen gesagt, so weit und nicht weiter. Und warum es mich so getroffen hat, dass mein Stiefvater als Missionschef der Schweizer Botschaft den Auftrag hatte, weil die Schweiz das oft tut, die Interessen der Vereinigten Staaten gegenüber Kuba wahrzunehmen. Mhm. Also gingen alle Depeschen von Washington Regierung über die Schweizer Botschaft nach Kuba. Und mich hat der Stiefvater einmal, ich war also wie gesagt ein junger Student, Foreign Service, das ist also politisch-diplomatisches Interesse, hat er gewusst, hat er mich mitgenommen zu einer Sitzung, wo eines der dramatischsten Momente war, Entscheidung der amerikanischen Regierung, vor allem der Militärs, wie geht man vor gegen die zusätzlichen Raketenlieferungen auf von Seiten der Sowjetunion. Die russischen Schiffe kamen immer näher. Einige Raketen waren schon positioniert in Kuba, aber die anderen waren also noch unterwegs, um zu steigern die Präsenz der sowjetischen Militärmacht. Und auf der Botschaft habe ich zuhört, ich habe die vier höchsten Generäle der Vereinigten Staaten, also alle Waffengattungen, waren die sogenannte Joint Chiefs of Staff. Die jeweiligen Chefs der jeweiligen Brückengattungen kamen auf die Schweizer Botschaft und der Stiefvater hat mir gesagt, heilig, schwören, kein Wort darüber, dann darfst du zuhören. Mhm. Und ich war dabei und die Generäle haben geschaut und der Stiefvater hat gesagt, it's okay, he knows it, how to behave. Und das habe ich zur Kenntnis genommen. Mhm. Und ich habe diese Stammung miterlebt, weil da ging es wirklich um sein oder nicht sein.
Ja.
Und sie haben ihm mitgeteilt, was die nächsten Schritte der Kennedy-Regierung sein würde, und er hat sofort es nach Kuba deportieren müssen. Das Weiße Haus hat natürlich direkt auch mit Moskau. Okay, das war so ein Dreieck. Mhm. Und wenn Sie also das erleben als junger Mann, der Interesse für sowas hat, das wird man nie vergessen. So nah kam ich dem Weltgeschehen, also dem dramatischen Weltgeschehen, kaum. Jetzt sind wir leider sehr nah dran an der Ukraine, aber man spürt es nicht so viel damals.
Ja.
Naja, also das will ich Ihnen nur als Schilderung meiner jungen Jahre.
Ja, genau.
Was geht ab in unserer Gemeinde? 9.11. Pflanzfest, keltische Baumellipse in Ebrechtsdorf. Um 11 Uhr, längster Park, Höhe rechte Bahnzeile 32. Am 15.11. Klangwelt Berge. Multivisionsshow mit Bildern und Videoclips, begleitet durch Live-Musik. 19 Uhr, Altes Rathaus, Ebrechtsdorf. Und vom 22.11. bis 24.11. die Winterlust 2024. Täglich von 11 bis 20 Uhr im Schloss Ebrechtsdorf.
Sie heirateten 1967 Eleonore, Gräfin von Athems.
Ja.
Ist das so, dass man sich unter Adeligen, wenn ich so nennen darf, oder mit adeligen Vorfahren, dass man sich da findet?
Ja, das ist halt so. Man kennt halt dann seit von Jugend irgendwie dafür familiär bedingt nahestehende, die wieder Kinder haben, die gleich alte Eltern wollen, dass die Kinder zusammenkommen. Da gibt es Partys, gibt es, Sportveranstaltungen, Tenniscamps und so weiter. Da trifft man sich so. Und ich gebe zu, es war vielleicht ein Zufall, aber es war natürlich auch eine Affinität, weil meine damals noch Nichtsfrau also hat ein gewisses, wie soll ich sagen, natürliches Nahverhältnis zu einer solchen traditionellen Umgebung gehabt.
Ja.
Seit Generationen war keine einzige so lange Hausfrau wie Sie hier. Wir sind vor sehr ewiger Zeit, im Jahr 67 haben wir geheiratet. Und seit damals ist sie also hier die Hausfrau. Zuerst mit meiner Mutter. Meine Mutter ist schon lange gestorben. Sie hat ihr das auch übergeben. Und sie macht das jetzt, wobei das ist eine schöne Aufgabe. Sie ist übrigens auch Kunsthistorikerin und Bilderrestauratorin, Kunsthistorikerin, und ist natürlich in einen Raum hineingekommen, wo sehr viel auf sie gewartet hat an Aufgaben und Möglichkeiten. Und somit versucht sie und ich seit Jahrzehnten das Ganze, doch auch historisch, aber auch kunsthistorisch interessante Objekte in Ordnung zu haben.
Sie haben ja vier Kinder.
Ja.
Was haben Sie Ihren Kindern mitgegeben?
Ja, wahrscheinlich nicht genug und zu viel zugleich. Wissen Sie, wie die jung waren, die Kinder waren natürlich, das schon ein bisschen ein paradiesisches Umfeld, nicht? Was sie alles hatten. Durch die Gegebenheiten sind sie natürlich aufgewachsen in einem Ambiente, was vielleicht nicht alltäglich ist. Mhm. Da versucht man natürlich gegenzusteuern und ihnen zu erklären, tut es was, damit ihr irgendwann einmal auch euren Beitrag für so etwas leistet. Ob es dann immer genug war, was man gesagt hat, bei einigen fällt so fruchtbaren Boden, einem weniger.
Sprechen wir vielleicht gleich ein wenig über das Schloss an sich. Wie kamen Sie in den Besitz des Schlosses Ebrechtsdorf?
Naja, durch den Tod meines Vaters. Ja. Ich war der einzige Sohn. Mhm. Ja. Und für
Sie war das auch immer klar, das auch so zu übernehmen und hier
weiterzutun? Eigentlich ja, das habe ich vorher nur kurz angedeutet, aber natürlich bekommt man als Kind das mit. Und das war ja auch sozusagen eine, als Verpflichtung gesehen. Es war nicht, man hat mir nicht gesagt, freu dich, ein großes Geschenk, du hast diese Aufgabe, die hast du zu erfüllen. Mhm. Es waren auch so etwas ältere Onkel und Berater da und so weiter, da war nicht so zu spaßen, wenn du Lust hast, kannst du das machen. Ja. Das hat zu sein. Und das habe ich auch zur Kenntnis genommen.
Und sagst du, wie lebt es sich so in einem Schloss?
Wirklich physisch erlebt habe ich es zum ersten Mal, wie ich 13-jährig war, im Herbst 55, am Tag, nachdem die Russen durch Staatsvertrag, also dann, ich glaube, ja, an unserem Staatsfeiertag mussten die Letzten das Land verlassen. Mhm. Also war das dann Ende Oktober im Jahre 55, wo ich mit einem alten Gutsdirektor, mit einem Verwandten, meiner Mutter, einem Anwalt, einem Finanzberater schweigend durchs Schloss geführt wurde. Und es hat gestunken nach russischen Chemikalien. Die haben das im Guten nämlich so chemisch gesäubert, aber mit scharfen Chemikalien wirklich in die Nase gegangen, um zu zeigen, wie sie es hygienisch hinterlassen haben. Ja, so war es halt. Okay. Und das war für mich natürlich eher ein Erlebnis, weil sowas, ein total leeres Haus, aber doch großes Haus, wo nichts übrig geblieben ist. Und wie wir dann durchgingen durch dieses Haus, wie ich 13 Jahre war, das war schon, ja, einerseits was total Fremdes, aber irgendwie die Faszination. Vorher waren besetzt von einer fremden Armee, jetzt gehört es uns wieder. Das muss man sagen, mit 13 Jahren kann man das ja gar nicht ganz klar definieren, was das heißt, das Eigentum. Aber man hat gespürt, plötzlich dürfen wir hier rein. Mhm. Und da kam natürlich die große Frage, was macht man mit einem heruntergekommenen Schloss? Ja. Das Jahr 55 war nicht ein reiches Land. Mhm. Österreich war gerade erst am Beginn des Wirtschaftsaufschwungs. Und man hat gezögert, was macht man damit? Im Jahr 56 kam der Ungarnaufstand, das war sehr nahe. Es war nicht der Moment, wo man sagt, jetzt investiert man viel Geld in so eine Wiederrevitalisierung eines solchen großen alten Hauses. Mhm. Und es hat also auch einige Zeit gedauert, bis meine Mutter sich eigentlich entschieden hat. Die Familie hat früher viel gehabt und jetzt ist eigentlich ein Hauptsitz übrig geblieben. Der war devastiert und kaputt, aber den richten wir wieder her. Mhm. Möglichkeiten gab es. Wir haben damals das Gut Inzersdorf an die Gemeinde Wien verkauft. Es war also einiges an Barmittel vorhanden. Man kann es natürlich alles an die Börse geben, aber es wurde ein Teil in dieses Haus gesteckt. Mhm. Und das habe ich schon mit größter Passion erlebt, aber meistens vom Ausland. Ich war ja nach wie vor nicht hier ansässig. Und wie es dann eröffnet wurde im Jahr 2063, war das schon ein Erlebnis. Nicht jetzt, weil es mir gehört, aber dass die Familie es wieder hatte. Da kommt schon noch ein familiäres Gefühl. Ja. Weil ich habe es ja nicht selber geschaffen, sondern es war ja ein Erbstück der Familie. Ja. Nicht? Ja. Das ist der Unterschied, wenn jemand sich alles selber aufgebaut hat und sagt, und jetzt kaufe ich mal, weiß nicht was, ein Prachtshaus oder Schloss oder wie, hat er natürlich ein anderes Gefühl, er hat es geschafft. Ich habe es nicht geschafft, ich habe es mitbekommen, aber da hat man Respekt davor.
Ja. Hat jedes Schloss einen Schlossgeist?
Haben Sie es nicht bemerkt, wie Sie über die Brücke gefahren sind? Nicht jedes, dieses.
Ja, absolut. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Erhaltung eines Schlosses oder so eines Besitzes auch ziemlich kostenintensiv ist also, einerseits baulich und zum Heizen, also Energie. Wie schaffen Sie das?
Ja, ich kann mir keine Yacht leisten und muss gewisse Dinge hierher zuerst investieren als woanders. Ich erinnere mich, vor sehr vielen Jahren hatte ich, mit dem war ich recht gut, mit dem Kanzler Warnitzki, der war bei uns Golfspieler. Mhm. Dazu habe ich ihn eigentlich gebracht. Ja. Und er hat also mir bei einem Rundgang das Haus und so, ja, das ist schon eine Last. Er konnte das finanziell sehr schnell. Gut, dann sage ich ja. Aber ich habe ihm gesagt, und das sage ich auch heute noch, solange es einem möglich ist und man es privat macht, ist es sicher günstiger, als wenn ein Staat sowas verwalten würde. Mhm. Weil die Kosten einer Staatsverwaltung sind sicher wesentlich höher. Mhm. Weil wir merken sofort, wenn irgendwo ein Schaden ist, auch wenn es weh tut, werde ich sofort ein Dach richten oder eine Dachbrille, die leckt, weil ich weiß, wenn ich warte, werden die Kosten größer. Mhm. Wenn ich mir die schwerfälligere Staatsbürokratie vorstelle, dann würde es jeweils einfach schon sehr viel länger dauern, bis so etwas, was weiß ich, wieder in Ordnung gebracht würde. Ja. Also insofern ersparen wir dem Staat einiges an kulturellen Erhaltungskosten. Ja. Aber natürlich, ich habe auch meine Vorteile. Wenn man so lebt, darf man nicht klagen.
Ja, ja.
Muss aber zugeben, dass es mit einem beachtlichen Zeit- und Finanzaufwand verbunden ist.
Mhm, ja. Steckt doch irgendwo eine kommerzielle Nutzung
dahinter? Ja, schon. Also das war früher vielleicht nicht, aber das mache ich seit Jahren. Wir hatten, weil Sie erwähnt haben, den Polosport, da hatte ich viele Jahre einen sehr, sehr guten Bank-Sponsor, eine deutsche Bank, die das viele Jahre, 8 Jahre lang toll gesponsert haben. Das hat die Sache, es war ein Hobbysport, wenn Sie wollen, aber ich habe natürlich dem Ganzen auch einen gewissen PR-Effekt gemacht. Aber wir haben solche Events. Ich habe 2-3 Mal hintereinander Filmaufzeichnungen hier gehabt. Einen Film, der gerade jetzt in die Kino kam, vom sehr, kritisch beurteilten, aber ganz originellen Filmemacher Seidel. Mhm. Das war Veni Vidi Vici. Mhm. Das haben sie vor 2 Jahren, 3 Jahren hier aufgenommen. Und letztes Jahr habe ich einen Film, der jetzt im der Biennale gezeigt wird. Ich habe ihn mir noch nicht angeschaut, sie haben mich eingeladen, ich werde es mir anschauen. Mhm. Der Pfau. Mhm. Ein österreichisches Produktion, wo ich ein paar Mal zugeschaut haben, das schien mir ganz gut gemacht, werden wir schauen, wie es rankommt in der Öffentlichkeit. Und dann habe ich seit einigen Jahren eine große Gartenschau, die gut läuft, das heißt Gartenlust, da kommen tausende Leute. Wir haben am Anfang vor 5 Jahren eine gehabt, jetzt habe ich schon 2 Mal im Jahr. Ja. Jetzt haben wir noch eine Wintergartenlust, zum Teil im Freien, zum Teil im Schloss. Also das sind schon Hilfen. Mhm. Aber natürlich, ein schlechtes Jahr, wo die Kläranlage nicht funktioniert, wo ein Dachschaden ist und eine Fassade runterkommt, kostet dann noch mehr. Ja, okay. Also man hat bessere und schlechtere Jahre. Mhm. Geschäft ist es keins.
Ja.
Bei allen Mühen, nein.
Wie groß ist dieses Areal? Da gehört ja der Golfplatz und so weiter ja auch
dazu. Ja, der Golfplatz, den habe ich ja gebaut.
Ja,
nicht?
Ja, ja.
Und den habe ich aber dann eigentlich unter Druck dem Stronach verkauft. Der Stronach wollte unbedingt von mir ein recht großes Areal, wo er das Racino gebaut hat. Das hatte von uns den Grund.
Ja.
Und dann hat er, also alles war schon fertig unterschrieben, und dann hat er gesagt, ich will aber die Leisure-Business in der ganzen Gegend unter einem Hut haben. Leisure war also Freizeit.
Ja, ja.
Zum Beispiel Oberwaltersdorf und der Golfplatz hier. Ich wollte das gemeinsam organisieren, das musst du mir noch verkaufen. Das ist sowas.
Ja.
Und ich wollte es eigentlich nicht weggeben, aber er war ein doch großer Käufer von diesem anderen Grund. Und ich sage, ich bin kein begeisterter Golfer, ich bin mehr mit Pferden verbunden. Also habe ich es ihm verkauft. Ah ja, und die Größe des Parks, wollten Sie wissen.
Ja, genau.
Naja, das ist ein. Ich brauche keinen so großen Garten. Ich erzähle das manchmal bei den Führungen, werde ich immer gefragt, wie groß ist das Haus, wie viele Zimmer und so weiter. Schauen Sie, das historische Areal ist so. Entweder ich erhalte es oder ich muss mich trennen davon. Aber ich kann nicht in Stücken den Park. Wäre auch widmungsmäßig gar nicht möglich.
Ja.
Der Park ist ca. 60 Hektar. Das ist natürlich ein großes Areal. Aber davon haben wir einen Teil gepflegt, ein Teil ist eigentlich forstlich und auch zum Teil als Weideland genutzt, weil es so groß ist. Ja. Also man kann sich da auch ein bisschen was herausholen an Ertrag, aber es ist alles immer nur ein kleiner Teil der Fixkosten, die sowas kostet. Und das Haus selber, ja, das über sich über 50 Räume, die ich natürlich nicht brauche. Aber ich muss das Dach und die Fassade fürs ganze Haus halten. Mhm. Und da fallen halt die Räume hinein. Mhm. Nicht?
Wie beurteilen Sie das gesellschaftliche Leben in Ebersdorf oder sehen Sie sich auch als Teil dessen?
Ich kenne natürlich nicht die vielen, die dazugekommen sind. Wir haben jetzt 11.000 Menschen in der Großgemeinde. Wie ich hier als junger Besitzer ankam, Anfang 60er Jahre, war es, glaube ich, 3.500. Nicht? Mhm. Also es ist ein enormer Zuwuchs in den letzten Jahrzehnten von Menschen, die meisten aus der Stadt kamen, die keine Erfahrung mit dörflichen Gestaltungen und dörflichen Lebensformen hatten. Einige lernen es, einige lernen es nicht. Ich sehe, wenn ich zum Beispiel auf der Straße irgendwo hier herumgehe, gibt es Leute, die mich und andere grüßen und andere schauen dann vorbei, weil sie es nicht gewöhnt sind. Ja. Nicht, dass ich ihnen übel nehme, das ist gar nicht persönlich, aber es ist nicht gewohnt. Das heißt, Menschen, die aus der Stadt kommen, haben es nicht leicht, sich in eine Art dörfliche Gemeinschaft zu integrieren, über Vereine, über die Feuerwehr, über Sportvereine, geht es bis zu einem gewissen Grad. Aber sagen wir, dieses Dorfleben, wie ich es in jungen Jahren hier noch erlebt habe, ist in der Form nicht mehr vorhanden. Wir haben eine recht aktive Pfarrgemeinderat Zusammenarbeit, Mitdenken etc., das mache ich. Mhm.
Wir kommen schon zum Ende und am Ende frage ich alle meine Gäste, wer rockt die Gemeinde? Wen möchten Sie mal im Gemeinderock-Podcast hören?
Er ist vielleicht in der Öffentlichkeit hier nicht so präsent, wie er sein könnte aufgrund seines Bildungsstands und auch seiner Karriere als Künstler und Musiker. Der ist nebenbei verbunden mit der Gemeindetradition. Das ist der Herr Schuster, dessen Großvater der Bürgermeister Hofer war Anfang des letzten Jahrhunderts. Mhm. Und der hat sehr viel in der Welt gelebt, in den verschiedensten Ländern und ist eher hier ein bisschen zurückgezogen. Und der hat einen Weitblick, den könnte ich mir vorstellen, wenn er bereit ist dazu. Naja, und eine sehr kultivierte junge Frau ist die, ich weiß nicht, wie sie sich jetzt nennt, die hat wieder geheiratet. Sie ist die Chorleiterin von unserem...
Olga Kössler-Klemann.
Die Olga. Ja, sie würde ich auch nennen.
Stellen Sie sich vor, in diesem Moment hört Ihnen die ganze Gemeinde zu. Also alle Einwohner unserer Gemeinde. Was möchten Sie den Menschen mitgeben?
Ja, eigentlich möchte ich schon sagen, dass wir unser Land etwas ohne die vielen Vorurteile unserer Schwächen schätzen. Wir leben in einem halben Paradies, wenn man im Vergleich des Globus und der Mehrheit der Menschheit sich umschaut. Natürlich haben wir gewisse Schwächen. Ich behaupte nicht, dass es allen Leuten gleich gut geht, aber der großen Mehrheit unserer Mitbürger geht es so gut wie in der Geschichte eigentlich nie. Die haben nämlich viel mehr, um zu überleben, sondern man hat eine Reihe von Vorzügen, sozial, wirtschaftlich, kulturell, aber auch die Sicherheit. Bis jetzt, seit 80 Jahren, ist unser Land jenseits irgendeiner Krise ganz gut gelaufen, hat sich wunderbar entwickelt. Davon habe ich doch eine relativ höhere prozentuelle Beobachtungszeitspanne hinter mir. Und was die Sicherheit betrifft, so glaube ich, dass wir da ein bisschen mehr leisten müssen. Ich bin jetzt kein Militarist, der sagt, wir brauchen diese oder jene Rakete etc. Aber wir müssen einen seriösen Beitrag leisten. Das wird ein bisschen vergessen. Wir verschanzen uns unter dem Schild, dass wir sind so liebenswerte Menschen, neutral, wir tun niemandem was Böses. Aber wir hängen ab von einem europäischen Sicherheitssystem und da muss unser Beitrag in Zukunft noch höher sein. Aus Basta. Ich rede nicht über irgendeine Allianz mit irgendeiner militärischen Organisation, aber wir müssen uns im Klaren sein, dass diese Sicherheit, in der wir wunderbar uns entwickelt haben seit dem Zweiten Weltkrieg, einfach in Zukunft etwas mehr kosten werden. Mhm. Da darf man nicht, kann man nicht auf den Cent schauen, sondern was ist unser Beitrag in einer Welt, wo es leider sehr viel Nichtsicherheit gibt. Wir sehen es rundum. Es ist nicht etwas, was wir verdrängen können oder sagen nur, es ist ein Krimi im Fernsehen. Es ist die Realität. Und da ist es sehr wichtig, dass wir standfest sind und bereit sind, hier und auch ein Opfer zu bringen. Der eine mehr, der andere weniger, aber als gesamtes Land. Und ich wünsche vor allem unserer neuen Regierung, dass sie neben allen unseren sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben, Migration etc., all die aktuellen Themen, sich auch auf dem Sektor der Sicherheit sehr europäisch solidarisch verhält. Das steht übrigens in unserer Verfassung, seit wir Mitglied bei der EU sind, steht es expressis verbis auch in den EU-Verträgen. Wir können und dürfen uns es nicht einfach machen und sagen, die anderen kümmern sich um uns. Wir müssen uns auch um die anderen kümmern, um damit uns selber abzusichern. Das ist schon eine Botschaft, die ich sehr ernst meine.
Vielen Dank, Herr Baron Richard Drasche-Wartenberg.
So, das war's.
Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Schreibt mir gerne euer Feedback auf gemeinderock@gmx.at oder besucht mich auf Instagram gemeinderock und rockt die Gemeinde.